Am 25. Mai stand ich hier und hatte die Freude und Ehre, euch BU-Teens zu eurem Abschluss im biblischen Unterricht eine Predigt zu halten. Und es war das gleiche Thema, was wir auf der BU-Freizeit an der Ostsee noch betrachtet hatten, mit Jesus in Verbindung bleiben. Und da ging es unter anderem auch um dieses Armband, das ich heute nicht nochmal erklären werde, das die meisten hoffentlich auch hier mithaben, außer natürlich den Mitarbeitern, die haben es wieder vergessen, nein, Spaß. Mit Jesus in Verbindung bleiben, das Weinstockgleichnis, dass Jesus sagt, hey, das Wichtigste für dein Leben ist nicht, dass du als Christ irgendwas tust oder lässt, sondern das einzig Wichtige für dich als Christ ist, mit Jesus in Verbindung zu bleiben. Das hätte eigentlich auch eine Predigt in der Reihe Herzenssache sein können. Das ist für alle Gäste unser Jahresthema, unser Jüngerschaftsjahresthema, wo es darum geht, als Christ zu leben. Und was heißt das, wenn man Jesus nachfolgt? Ja, es heißt, in eine Beziehung zu gehen, in eine Beziehung, in eine Vertrauensbeziehung mit Jesus, mit Gott zu kommen. Und eine Vertrauensbeziehung zu Jesus oder zu Gott als himmlischen Vater durch Jesus Christus, da ging es auch im Einblickseminar Freitagabend, Samstagmorgen. Und was das bedeutet, was Glaube eigentlich bedeutet, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und meine große und tiefe Hoffnung ist, dass alle Kids, die bei uns im biblischen Unterricht waren, da was ganz Wichtiges mitbekommen und dass alle, die auch in unseren Gottesdiensten sind, das einfach verstehen, wie wichtig das ist. Unter anderem auch Herzenssache, unsere Jüngerschaftsreihe. Wisst ihr eigentlich, wie lang die schon geht? Seit Mai letzten Jahres. Seitdem auch dann im Herbst 7 junge, erwachsene, junge Menschen aus unserer Gemeinde zu Herzblut, dem Jüngerschaftskurs in Lüneburg, in der FEG Lüneburg gegangen sind. Und das ist für mich ein ganz faszinierendes Jahr. Zum einen das zu beobachten, was die da so erleben und was das mit ihnen macht, wenn sie da regelmäßig hinfahren und sich regelmäßig treffen. Aber auch diese Predigtreihe zu betrachten, wo nicht nur ich zu diesem Thema gepredigt habe, sondern auch andere. Und wo es immer wieder um Aspekte der Jüngerschaft ging. Nächste Woche übrigens wird der Unity-Gottesdienst sein, schön mit Mittagessen am Ende. Und viele aus dem Unity-Team sind auch bei Herzblut. Und die werden den Kevin Schwen mitbringen, der dort auch den Kurs schon besucht hat und jetzt Mitarbeiter ist, Pastor in der FEG Sasel. Und ja, dann wird bald diese Predigtreihe enden. Am 10.8. wird es nochmal so eine Zusammenfassung um so eine Kernfrage gehen. Ich verrate noch nicht um was. Auch eine Buchempfehlung wie heute dazu. Am 24.8. ist dann der letzte Gottesdienst, der irgendwie damit zu tun hat. Da wird das Herzblut-Team hier einen Gottesdienst mit mir gestalten. Und sie werden berichten, was sie da erlebt haben. Was Jüngerschaft, was Nachfolge Jesu heute bedeutet. Und eigentlich ist das alles auch total wichtig für euch Teenager, auch wenn diese Predigt heute vielleicht nicht so gemünzt auf euch jetzt sein wird, wie am 25.05. Trotzdem ist das wichtig. Das Thema haben wir schon gesehen. Ordne dein Leben. Im Nachhinein gucke ich immer wieder, was habe ich da für einen Flyer gemacht. Ich glaube, ich habe mit diesem Flyer einfach ausdrücken wollen, mit was für Einflüssen und mit was für Dingen wir heute zu kämpfen haben, zu tun haben und wie das so schwierig ist, in all das irgendwie Ordnung reinzubringen. Übrigens, danke Inga für diesen wunderschönen aufgeräumten Schrank. In Teilbereichen meines Lebens kann ich das auch, zum Beispiel in der Wohnung sonst. Manchmal nerve ich Sabine damit auch. Als ich angefangen habe, wieder mehr zu kochen, habe ich auch in der Küche angefangen aufzuräumen und natürlich wie Männer, die ein Hobby neu entdecken, auch Sachen angeschafft. Die mussten ja auch irgendwo untergebracht werden. Also in der Küche, im Wohnzimmer, da habe ich auch immer gerne Ordnung. Interessant ist, dass ich in meinem Arbeitszimmer zu Hause oder in meinem Büro das nur sehr zögerlich hinkriege. Aber vielleicht geht es da auch um etwas, was mir am Herzen liegt, meine Arbeit. Die Arbeit als Theologe, als Pastor und so viele Projekte und Gedanken und was ich noch alles auch vorhabe und was ich alles plane. Und da ist dann immer irgendwie so ein bisschen Chaos. Allerdings bei einer Sache, glaube ich, ist mittlerweile mit 62 Jahren kein Chaos mehr. Und das ist das Innerste bei mir. Das war ein langer Weg, den Gott da mit mir gegangen ist. Manchmal ein beschwerlicher Weg, manchmal auch ein harter Weg, der wirklich hart war für mich, das zu respektieren, was da plötzlich ich entdecken durfte. Und da hat Gott Ordnung reingebracht, in mein Innerstes. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was heißt das denn? Was heißt das denn in einer Zeit, wo viele Menschen daran leiden, dass so viel Stress da ist, so viel Alltagshektik, so viel Wünsche, so viel Druck, so viel Anforderungen, so viel Einflüsse, wo man mit TikTok und mit Instagram und Facebook und was nicht alles ständig beeinflusst wird und ständig darüber nachdenken muss. Und irgendwie merke ich immer wieder bei vielen Menschen, da ist ganz schön viel Chaos im Leben. Und dieses Chaos fängt meistens da an, wo es halt nun mal anfängt, in unserem Innersten, in unserem Herzen. In der Bibel ist das Herz ein Begriff für unser Innerstes, für unsere Seele. Und da erlebe ich oft bei Menschen und kenne das von mir selber, so eine Rastlosigkeit. Da ist wenig Ruhe. Es geht bei diesem Thema auch darum, ob du authentisch bist. Es ist so interessant, wenn man den Umfragen Glauben schenken soll, dann wünschen sich alle Menschen eigentlich authentische Menschen als Gegenüber. Auch Jugendliche wünschen sich authentische Menschen. Und es ist uns als Team im biblischen Unterricht sehr wichtig gewesen, dass wir authentisch in unserem Glauben und Leben ihnen begegnen, dass sie nicht den Eindruck von uns haben, dass wir ihnen was vormachen, was innen gar nicht vielleicht drin ist. Merkt ihr was, worum es geht? Authentisch sein und zugleich leiden viele darunter, dass es ihnen so wenig gelingt, authentisch zu sein. Der Wunsch danach, echt zu sein, echt. Ich habe mal gepredigt über diese Aussage Gottes an Abraham oder Mose. Jetzt bin ich gerade am irritiert. Auf jeden Fall sagt Gott zu einem dieser Glaubensväter, wandle vor mir und sei fromm. Wisst ihr es zufällig, an wen er das gesagt hat? Ich tendiere zu Mose, aber egal. Wenn das zu Abraham gesagt hat, wäre es auch gut. Wandle vor mir und sei fromm. Was heißt dieses fromm, habe ich damals gefragt. Denken ja immer alle fromm, das sind so die immer in die Kirche gehen, die öffentlich und auffällig vielleicht beten, die bestimmte Dinge tun oder lassen. Nein, fromm heißt, wenn man das im Hebräischen ein bisschen weiter verfolgt, wandle vor mir und sei fromm heißt eigentlich sei echt. Sei ganz. Selbst Gott wünscht sich Menschen als Gegenüber, die echt und ganz sind. Und da sind wir schon beim Kernthema und beim Kernproblem unserer Menschheitsgeschichte. Wir haben am Freitag im Glaubensseminar, im Einblicksseminar über Glauben gesprochen und ich habe ganz vorne angefangen bei Adam und Eva, wie sie sich versteckten vor Gott. Weil etwas zwischen sie und Gott eingezogen war, das Misstrauen. Und wie sie sich schämten und wer sich schämt und wer einander misstraut, der ist nicht mehr echt, der ist nicht mehr authentisch, der macht was vor, der will vielleicht auch nicht, dass das Gegenüber rauskriegt, was da wirklich im Herzen los ist. Da fing es an, dass Menschen nicht mehr echt, nicht mehr authentisch sein konnten. Und jetzt soll das anders werden. Anders werden, weil in dir selber etwas anders wird. Und für euch BUler hoffe ich einfach, Ex-BUler, dass das bei euch angekommen ist, wie das vielleicht geht. Und ihr könntet das den anderen jetzt erzählen. Ein Kernsatz, wenn dein Innenleben instabil ist, funktioniert dein Außenleben nicht. Lasst das mal auf der Zunge euch zergehen. Wenn dein Innenleben instabil ist, funktioniert dein Außenleben nicht. Man könnte auch sagen, wenn dein Innenleben instabil ist, wird dein Außenleben unecht. Es wird zur Show, es wird zum Krampf, es wird zum Kampf. Es wird, wie es in mir wirklich ausschaut, unangenehm. Unangenehm, wenn alle wüssten, was so in meinem Leben. Unangenehm, wenn alle wüssten, was so in meinem Herzen los ist, oder? Was mich wirklich ausmacht. Doch was muss geschehen, damit das anders werden kann, damit das Innenleben das Innerste kann, damit das Innenleben das Innerste stabil wird? Was hat das zu tun? Und was mit Beziehungen zu tun? Das ist die entscheidende Frage. Und du kannst jetzt vielleicht hier sitzen oder auch den Stream von dir, ich bin Christ, kannst vielleicht nach außen hin vorgeben, einer zu sein, aber ob und was du als Christ bist, das entscheiden, wie das geht, dass dein Innenleben stabil wird. Darum soll es heute So als Abschluss sozusagen, nächstes Mal 10.8. nochmal ein Doppelwumms, hat der Kanzler gesagt, ne, der Ex-Kanzler. Nein, es gibt keinen Doppelwumms, sondern es geht noch zweimal ganz tief am Ende dieser Predigtreihe. Was muss geschehen, dass dein Innenleben stabil wird? Wir haben uns in der Predigtreihe mit wahnsinnig vielen Themen beschäftigt. Alle waren wichtig. In unserem Church Tools Programm, Wiki, da sind sie alle aufgelistet, die letzten immer auch auf der Homepage, viele liegen da hinten auch noch aus. Wer zum Beispiel das Jüngerschaft Berufung ist, Berufung, kommt nachher noch. Dass Jünger nicht alleine losleben, sondern mit Berufung, kommt nachher noch. Dass Jünger nicht alleine losleben, sondern mit dem Heiligen Geist leben, kämpfen um Zweierschaft. Ich glaube, Reinhard hat mal gepredigt über Geld, Sex und Macht und den Einfluss auf unser Leben. Bei mir ging es mindestens zweimal um bereit zur Korrektur von mir selbst, von anderen, Barmherzigkeit und vieles mehr. Ich habe gestaunt. Das 23. Arbeitsblatt, so eine lange Predigtreihe habe ich nie gemacht. Brief um dieses tolle Wort von Kaufert die Zeit aus. Um die Frage, womit du deine Zeit verbringst oder auch verplemperst. Auch zu diesem Gottesdienst heute gibt es wieder ein Blatt, Ordne dein Leben heißt das, liegt hinten aus, ist online auch zu laden. Und jedes einzelne dieser Themen war wichtig. Und vielleicht ist es eine Gelegenheit heute auch nochmal, Nachfolge, Christsein, Jüngerschaft ist eine Herzenssache und deshalb gehen auch die letzten beiden Gottesdienste nochmal. Sehr stark um das Thema, was in deinem Herzen los ist. Denn was in deinem Herzen los ist, das wird auch prägen, wie du Gemeinschaft lebst. Nicht nur zu Gott, sondern auch untereinander. Also das, was Gott sich eigentlich wünscht, Gemeinschaft, heile Beziehungen. Und wenn ich den Rückmeldungen Glauben schenken darf, dann haben doch einige mitgemacht und zu manchen der Arbeitsblätter habe ich Rückmeldungen bekommen, dass sie da sehr intensiv dran gearbeitet haben, oft in den Hauskreisen oder auch alleine. Die letzten beiden Gottesdienste werden jeweils ein Buch zur Grundlage auch haben. Natürlich auch die Bibel, ganz klar. Hier ist mal kein einzelner Text, sondern mehrere. Ordne dein Leben, das ist die alte Version, da seht ihr das neue Bild, kostet nicht viel, die Ferien stehen vor euch. Vielleicht wagt ihr es mal in den Ferien noch ein Buch anzuschaffen und zu lesen. Ordne dein Leben von Gordon MacDonald. Gordon MacDonald hat nichts mit der bekannten Burgerreihe zu tun, ist ein amerikanischer Theologe, ihr könnt das bei Wikipedia oder irgendwo nachlesen. Ich habe ihn vor vielen Jahren mal kennengelernt. Ein sehr bewegender Vortrag, den ich damals hörte, ein bekannter Mann, der durch tiefe persönliche Krisen ging. Der lange Zeit in seinem Leben nicht echt, nicht authentisch war, aber gerade durch die Krise, die er lebte, musste er sich seinem Innersten stellen und hat daraus wichtige und tiefe Erkenntnisse gefunden. Manche hatte in den Aufatmen-Artikeln, die Zeitschrift Aufatmen kennen vielleicht manche, in Willow-Creek-Kongressen oder auch auf dem Dünenhof, wo er oft war, auch weitergegeben. Sehr lesenswert. Ordne dein Leben, Perspektiven für den Umgang mit dem Leben und der Zeit. Sein Buch hat mich vor Jahren wirklich tief berührt und ist vielleicht mit ein Grund, warum manches in meinem Herzen sich geändert hat. Und ein Kernsatz ist, also da, ja. Du musst von innen her dein Leben ordnen. Nur dann wird dein Außenleben heil und authentisch. Und worum geht es jetzt da? Worum geht es? Es geht an erster Stelle um einen Perspektivwechsel. Perspektivwechsel, was heißt das? Perspektivwechsel ist einfach mal eine andere Position einzunehmen. Einmal aus einer anderen Position auf das zu schauen, was in deinem Leben los ist. Und ich weiß noch, bei einem Arbeitsblatt hatte ich euch gefordert, den Test, den ihr selber machen solltet, auch mal von euren Kindern oder von einem guten geistlichen Freund oder Freundin machen zu lassen. Eine Familie hat mir erzählt, dass sie dann die Kinder gefragt haben, wie seht ihr eigentlich Papa und Mama? Und das war ein sehr erhellendes Gespräch. Ich rate euch, das mal zu wagen. Eure Kinder zu fragen, sag mal, da oben steht, welche Stichworte treffen für dich am ehesten zu? Und dann habe ich zweimal extra diese Stichworte aufgelistet. Ihr könnt das Blatt mal falten und jemanden fragen, sag mir doch mal, wie siehst du mich? Die Perspektive mal wechseln, von außen mal auf dein Leben schauen lassen oder, was auch wichtig ist, sich den Texten zu stellen, die hier auf dem Arbeitsblatt auch sind, Gottes Wort sozusagen zu stellen. Wenn Gott in seinem Wort dich konfrontiert mit dir selbst, dann wird es oft spannend, wenn du das zulässt, dass er das wirklich darf. Und wenn Gott dir einen geistlichen Freund oder eine geistliche Freundin oder einen tollen Hauskreis schenkt, uns ist das als Gemeinde wahnsinnig wichtig, dass Menschen in unserer Gemeinde einen Hauskreis haben, eine Gruppe von anderen, mit denen man gemeinsam unterwegs ist. Oder halt auch so eine Zweier- oder Dreierschaft. Ich habe das in meinem Leben erlebt, wenn man lang genug miteinander unterwegs ist, dann kann man einander nichts mehr vormachen. Ich habe das schon erzählt, dass ich einen geistlichen Freund habe. Im August werde ich zu ihm reisen, er feiert den 50. Geburtstag. Jetzt werde ich denken, der ist doch viel jünger als Detlef. Ja, wir haben angefangen während dem Studium, er war der Jüngste in meinem Jahrgang. Und ich habe gedacht, ich als Älterer, ich könnte ihm immer ganz viel helfen und sein Seelsorger fast schon sein. Aber dann merkte ich, wie diese Freundschaft dazu führte, dass er mich kannte und ich kannte ihn. Und er hat bis heute immer wieder mir maßgeblich mal manche Gedanken zurechtgestutzt, wenn ich mich gerade in irgendwas verirrte. Wenn ich ihm am Telefon vormachte, dass es mir gut geht und es mir angehört hat an der Stimme. Ich wünsche euch Teens auch geistliche Freundinnen und Freunde, mit denen ihr zusammen über das Leben, über Gott sprechen könnt, mit denen ihr zusammen beten könnt und die euch so gut kennen, dass ihr euch selbst nichts mehr vormachen könnt. Ich weiß, manchen ist der Gedanke unangenehm, dass einer so richtig ins Herz schaut und ich ihm nichts mehr vormachen kann. Aber es ist das Wichtigste, was es gibt, wenn dein Inneres heil werden soll. Wir werden nächsten Sonntag, Ende August im Herzblutgottesdienst, werden wir ein bisschen was davon hören, wie auch die, die da mit dem Herzblutkurs unterwegs waren, das gelernt haben, Begleitung anzunehmen und miteinander unterwegs zu sein. Und was das mit ihnen gemacht hat. Da sind dann plötzlich die Fragen, wie hast du eigentlich dein Leben ausgerichtet? Welche Überzeugung hast du? Was ist dir wichtig? Und dann ist vielleicht in der Betrachtung auch, der gemeinsamen Betrachtung des Wortes Gottes, hier sind etliche Verse drauf angegeben, in der gemeinsamen Betrachtung des Gotteswortes dann die Momente da, wo man sich nicht mehr drücken kann. Und wo man echt werden muss, sich stellen muss. Stell dich dem Wort Gottes, stell dich auch anderen Christen. Ein so ein Wort Gottes, das für mich maßgeblich geworden ist auf diesem Weg, ist Psalm 139, Vers 23 bis 24. Da heißt es, durchforsche mich, o Gott. Sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Krasser Vers, oder? Lest den nochmal. Als ich heute Morgen die Predigt nochmal durchging und aufs Arbeitsblatt schaute, dachte ich, Mist, hättest du noch ein bisschen Platz gehabt und das Arbeitsblatt erst nach der Predigt gemacht, dann hätte ich da gerne so eine Challenge drauf gemacht, noch geschrieben. Challenge kennt ihr, ne? Eine Challenge ist eine Herausforderung, oder? Ich fordere dich heute heraus, diesen Vers in der Bibel mal zu lesen, und nochmal zu lesen und nochmal zu lesen und mal die ganze Woche ihn immer wieder zu lesen und darüber zu beten und das auch ernst zu sagen. Gott, Vater im Himmel, durchforsche mich, sieh mir ins Herz, prüf meine Gedanken und Gefühle und Gefühle. Und dann schau bitte und zeig mir, auf welchem Weg ich gerade bin, ob das ein Weg ist, den du dir gedacht hast, dein Weg oder mein Weg oder was mit mir los ist. Diese Challenge würde ich gerne mal in der nächsten Woche abfragen, wer damit etwas gemacht hat. Nein, eine Angst, mache ich nicht. Aber da begegnest du halt möglicherweise dem Gott, der wie kein anderer weiß, was in deinem Herzen los ist.
dem du halt nichts vormachen kannst. Und wehe, nein, hoffentlich zeigt dir Gott, wo du Korrektur brauchst, wo etwas in deinem Herzen nicht stimmt. Ich habe so viele Menschen über die 24, 25 Jahre, die ich jetzt Pastor und Seelsorger bin, begleitet. Und manche waren auch Leiter, Älteste, Pastoren. Und ich spreche auch von mir auf meinem Weg. Ich bin oft erschrocken gewesen, was mancher und ich inklusiv erkennen mussten, mit welch gar nicht so frommen Motiven wir unterwegs sind, wie Eitelkeit und Stolz manche reitet, das Wichtigsein oder irgendwem irgendwas beweisen wollen. Ein Kollege, der zu mir kam, wollte immer noch seinem Vater beweisen, dass der Vater mit seinen Aussagen über sein Leben Unrecht gehabt hätte. Der Vater war schon längst tot und immer noch trieb ihn die Frage, kann ich meinem Vater beweisen, dass das nicht stimmt, das, was er über meinem Leben ausgesprochen hat? Es kann schmerzlich werden, sich dem zu stellen. Aber wenn du diesen Vers alleine mal für eine Zeit lang meditierst und betest und dann auch ruhig bist, ihr wisst, dass ich immer sage, beten ist nicht nur quasseln. Nicht nur, lieber Gott, blub, Amen, sondern beten ist, in die Gegenwart Gottes zu treten und ja, reden mit ihm, aber auch hören, ruhig zu werden und auf das zu hören, was er dir vielleicht gerade sagen will. Ein anderer Vers, der mir beim Heilwerden des Innersten wichtig war, das war Psalm 90, Vers 12. Da heißt es, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Luther klingt vielleicht manchen eher im Ohr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ich wage mal die Behauptung, dass manche erst am Ende ihres Lebens merken, wie viel Zeit sie unklug verplempert haben. Wie viele Beziehungen zerbrochen sind und nicht heil sind, weil sie sich dieser Frage nie gestellt haben, was sie treibt und was sie vielleicht angerichtet haben. Also auch vom Ende des Lebens her, dieser Perspektivwechsel kann auch ein heilsamer sein, mal zu denken, was ist, wenn ich mal sterben muss. Für mich ist diese Frage ganz wichtig, weil ich daran glaube, dass wenn ich sterbe, wird das Nächste, was ich erlebe, die Gegenwart Jesus sein. Wir müssen alle erscheinen vor dem Richterstuhl Jesu. Das heißt, ich stehe irgendwann mal vor Jesus und der wird mich fragen. Und er wird mir offenbaren, was er weiß und was ich vielleicht schon längst verdrängt hatte. Es gibt ja diese Geschichten von Nahtoderlebnissen, wo Menschen so erzählen, dass ihr ganzes Leben wie so ein Film an ihnen vorbeirauscht. Lass den Film mal an dir vorbeirauschen. Und Gott erlauben, Stopp zu sagen an den Stellen, wo etwas zu klären ist noch in deinem Leben. Auch ein interessanter Herangehensweg. Bei mir ist die Frage zum Beispiel auch ganz wichtig geworden. Ich denke immer, wenn ich mal sterbe, dann werden sie hoffentlich an meinem Grab stehen oder bei meiner Beerdigung sein und alle eigentlich hoffentlich die meisten dankbar sein für den Segen, den ich ihnen vielleicht, zu dem ich ihnen werden konnte. Ich ahne aber auch, da wird es ein paar Leute geben, die zutiefst von mir enttäuscht sind und vielleicht sogar noch welche, die ganz ärgerlich auf mich sind und ich weiß es vielleicht gar nicht drum. Aber auch das ist doch eine Frage. Die bittersten Beerdigungen, die ich halten musste, waren die, wo ich spürte, und das waren manchmal christliche Beerdigungen, das habe ich nicht nur einmal erlebt, dass da die Frau oder der Mann oder die Kinder eigentlich im Kern dankbar waren, dass sie den oder die jetzt los waren. Das ist bitter, oder? Wenn man das merkt. Eine Witwe zu erleben, die zerrissen ist, ich muss doch jetzt eigentlich trauern, aber die auf der anderen Seite spürt, was für eine Entlastung, dass der Meckerkopf nicht mehr da ist, der mich immer wieder abgewertet hat und immer wieder fies zu mir war. Gibt es auch andersrum, dass Frauen das mit ihren Männern machen und manchmal sind es die Kinder, die vielleicht solche Gedanken haben. Das will ich nicht, wenn ich mal sterbe. Ich will keine Menschen zurücklassen, die denken, was ein Glück, dass der Kerl endlich nicht mehr da ist. Auch ein interessanter Perspektivwechsel, oder? Solche Perspektivwechsel sind heilsam. Insbesondere, wenn man Gott dabei fragt, halt mir doch mal den Spiegel vor, stell dich doch mal auch selbst vor den Spiegel. Wie oft sage ich Menschen in der Seelsorge, stell dich bitte heute Abend mal vor den Spiegel und guck dich an. Nicht nur wie im Bad, wenn du Haare kämmst oder das Gesicht eincremst oder schminkst. Stell dich vor den Spiegel und halte diesen Anblick mal eine Zeit lang aus. Und viele kriegen schon bei dem Gedanken Schreck. Halt ihn mal aus und frag mal, Jesus, du siehst mich jetzt hier so. Was siehst du? Und dann kommt etwas, was ganz, ganz, ganz wichtig mir geworden ist und was ich euch nur anraten kann, auf diesem Weg des Inneren, das Innere zum Heil werden zu lassen. Es braucht dazu Ruhe. Psalm 62, Vers 6 sagt, nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt Hoffnung. Es gab Zeiten in meinem Leben, da hatte ich keine Ruhe in mir. Ich brauchte, jetzt werdet ihr geschockt sein, ihr hört jetzt mal weg, das ist nichts für euch. Ich brauchte eine dicke Zigarre, um mal 30 Minuten zur Ruhe zu kommen. Die durfte ich nicht zu Hause rauchen, da musste ich raus. Da hatte ich so eine Bank, konnte ich übers Sauerland blicken. Das war meine Gott ein Rauchopfer bringen Bank. Spaß. Und ich merkte, Detlef, was ist mit dir los? Du bist so unter Strom, dass du eine Zigarre brauchst, also etwas, was dich 30 Minuten, das waren lange Zigarren, bindet, damit du endlich mal in Ruhe mit Gott sprechen kannst. Ich habe immer noch einen Zigarrenhumidor zu Hause, aber die Zigarren werden da manchmal sehr alt drin. Ich glaube, mittlerweile kriege ich das anders hin. Aber auch als ich meine letzte Seelsorgeausbildung jetzt an der Uni Hamburg hier absolviert war, musste mir das wieder begegnen. Dieser Satz aus Jesaja 30, Vers 15, den ich so oft schon gedacht habe, wenn ich mit Menschen am Arbeiten war, die so unruhig waren und ich dachte sofort, Mensch, komm doch mal zur Ruhe, sei doch mal still vor Gott und quassel nicht immer weiter. Komm doch mal zur Ruhe, dann könnte dir geholfen werden. Wenn ihr umkehrt und still seid, dann werdet ihr gerettet, sagt Gott da. Wenn ihr gelassen abwartet, wörtlich im Stillsein und im Vertrauen, seid ihr stark. Boah, das ist mir in den letzten Jahren so ein wichtiges Wort geworden. Ich bin so dankbar, dass ich gegenüber von meinem Pastorenraum den Raum der Stille habe. Wenn es regnet, muss ich nicht draußen rumlaufen, was ich gerne mache, um still zu werden vor Gott. Da kann ich mich in diesen Raum setzen und kann still werden vor Gott. Werd mal still vor Gott. Vielleicht wirst du entdecken, dass Gott dir endlich hilft in dem, was dich treibt. Der letzte Teil übrigens von diesem Absatz in Jesaja 30, Vers 15 fehlt. Der letzte Teil heißt, aber ihr wolltet ja nicht. Ja, es ist immer wieder die freie Entscheidung von uns Menschen, ob wir uns Gott, seinem Wort oder der Begegnung oder der Stille stellen. Neulich erzählte mir jemand aus der Gemeinde, dass er ein paar Tage in einem Kloster war. Cool, dachte ich. Es gibt sogar Kloster, wo man die ganze Zeit still sein muss. Für mich war das immer ein schrecklicher Gedanke, in ein Kloster zu gehen und ich müsste eine ganze Woche still sein. Heute ist das ein schöner Gedanke. Ich brauche diese Zeit der Ruhe, des Rückzugs. Da entdecke ich Gott. Da komme ich mit ihm ins Gespräch. Da redet er zu mir. Nein, ich habe seine Stimme noch nie gehört, wie die Alten im Alten Testament, aber da redet er zu mir. Da bekomme ich die Gedanken, die Bilder. Es fügt sich zusammen, was vorher vielleicht ganz durcheinander war. Wag das mal. In einer der Predigten zur Predigtreihe ging es auch um Berufung. Wisst ihr noch, was ich gesagt habe? Berufung ist nicht, dass man Pastor oder Missionar wird. Berufung, deine Berufung ist, Kind Gottes zu sein. Deine Berufung, hey Ronja, deine Berufung ist, Kind Gottes zu sein. Super, ne? Habt ihr mitgekriegt im Gottesdienst. Nico auch, Selina auch. Aber wo bin ich Kind Gottes? Wenn ich hektisch durch die Gegend turne oder wenn ich still werde? Ich habe mal in einer Bibelstunde gesagt, wenn ich still werde und auf seinem Schoß sitze, und eine ältere Dame, die war ganz empört, man kann doch nicht auf des Heiligen Gottes Schoß sitzen. Doch, kann man, weil Gott genau dazu einlädt, Wenn Jesus uns sagt, ihr dürft ihn als Vater, als Abba, als Vati, als Papi anreden. Ja, ich weiß, das ist ein komischer Gedanke, dem heiligen Gott so nahe zu kommen, auf seinem Schoß zu sitzen. Doch, ja, das ist es, was wir verstehen müssen. Und dazu braucht es Stille. Eine Stille, die in die Veränderung deines Herzens führen wird. Eine Herzensbeziehung ist das, was Gott will. Er will keine frommen Vorturner. Er will keine Glaubenshelden, wie Magnus Malm in seinem Buch schreibt. Er will keine Superchristen, sondern er will Kinder. Er will dich. Er will, dass dein Herz ganz nah bei seinem Herzen ist. Du sollst deine Berufung leben als Christ. Eine Herzensbeziehung, deine Herzensbeziehung. Dann wirst du aus der Quelle leben. Dann wird das sich verändern. Dann wird das dir eine ganz neue Geborgenheit und eine ganz neue Gelassenheit schenken. Gelassenheit, ihr wisst, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Und ich möchte diese Predigt enden mit einem Gruß des Apostels Paulus an die Gemeinde in an die Epheser. Es steht in Epheser 4, Vers 1 bis 6. Ihr wisst, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als ein Gefangener bitte ich euch nun, lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander zu, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. Klingt fast wie eine Zusammenfassung des Einblickseminars, ne? Und noch viel mehr. Am Montag geht es übrigens um Taufe im Einblickseminar abends. Wir planen im September wieder eine Taufe zu haben, einen Taufgottesdienst. Oft ist es genau das, was dann passiert, wenn Menschen ihr Innerstes aufräumen, um mit Gott in Beziehung zu gehen. Sie machen diese Beziehung fest, indem sie sich taufen lassen und sagen, ja, ich gehöre zu dir. Gott, du bist mein Vater, durch Jesus Christus. Also, Hausaufgabe, Arbeitsblatt. Was war noch Hausaufgabe? Jetzt fängt er schon an, Hausaufgaben zu geben am Sonntag. Psalm 139, ihr wisst es, ne? Durchforsche mein Herz. Amen. Ich bete noch mit uns. Ja, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, durchforsche unser Herz. Ich bete, dass wir es wagen, alle, die heute hier zuhören oder auf YouTube zuhören, dass sie es wagen, sich von dir das Herz durchforschen zu lassen. Dass sie es wagen, Zeit mit dir zu verbringen, ruhig zu werden vor dir, hinzuhören, was du zeigst, was du aufs Herz legst. Ich danke dir für den Herzblutkurs, für die 7, die da nach Lüneburg die ganze Zeit jetzt schon fahren und für den Segen, den du dadurch schenkst. Danke dir für die Predigtreihe, Herzenssache. Danke dir für alle Veränderung, die du schenkst, wenn wir das wagen, unser Herz von dir prüfen zu lassen. Ich bete um innere Heilung für uns, dass dein Heiliger Geist in uns wirkt und uns immer mehr zu dem macht, was du dir eigentlich gedacht hast, zu deinen Kindern, zu Menschen, die aus der Liebe zu dir leben, in der Geborgenheit leben, wie du sie nur schenken kannst und die gelassen und voller Freude durch ihr Leben gehen, weil sie wissen, ich habe einen Gott und einen Heiland, der für mich ist. Amen.